Guten Morgen, herzlich willkommen zum Gottesdienst. Ich freue mich, dass ihr an dem herbstigen Tag aus dem Bett gekommen seid. Ist gar nicht so einfach, wenn es neblig ist, aber es ist möglich, Sonntagmorgen in den Gottesdienst zu gehen. Und ich freue mich über einen gemeinsamen Lobpreis. Und ich denke jedes Mal, wie wird es im Himmel sein, wenn wir gemeinsam mit allen Kindern Gottes Gott loben und preisen? Dann geht es richtig ab. Ich darf eine dreiteilige Serie beginnen. Standfest. Und das Thema heute heißt Standfest durch Jesus. Standfest. Ich habe mir erst mal Gedanken gemacht. Was ist Standfest? Nils, hast du mal kurz Zeit? Könntest du mal hier auf die Bühne kommen? Ich mache mir auch mal geschwind die Windel ins Gesicht. Also ihr seht hier, Nils steht. Stell dich mal auf ein Bein. Geht es? Ist er standfest? Jetzt stell dich mal standfest hin. Standfest, richtig, standfest. Danke. Also ihr merkt schon, Predigt. Danke, Nils, dass du mitgemacht hast. Standfest durch Jesus. Also hier auf dem Bild ist schon mal was verkehrt. Was fällt euch auf? Nur ein Bein. Auf einem Bein ist man nicht standfest. Auf zwei, je nachdem, wenn man so steht, auch nicht. Wenn man so steht, geht's. Aber wenn man so steht, ist man standfest. Ich habe euch noch was mitgebracht. Standfest. Kennt ihr das? Habt ihr auch eine Leiter? Und da muss man was am Dach flicken, gell? Dann habe ich eine Leiter. Ist die standfest? Was meint ihr? Soll ich hochgehen? Nicht? Warum nicht? Nur zwei Beine, gell? Also hier wären vier. Übrigens, ich habe seit neuerdings einen Zahnarzt, einen Freund, der Sascha, gell? Wir freuen uns sehr. Das ist mir vorhin eingefallen. Standfest. Also ich würde jetzt mal hier hochgehen und die Lampe verstellen. Was ist das Problem? Ist nicht standfest. Hier. Ich habe schon vor nicht so langer Zeit ein Carport aufgebaut und habe auch mit dem Dreitritt, der ist nicht so hoch, ein bisschen Mühe gehabt, an den Ecken zu kommen und habe meine Dreitritt, also meine Bockleiter so in den Garten gestellt. Ne? Und leider hat meine Frau vorher schön gehackt. Das war ziemlich mühsam. Bin hochgeklettert, das ging dann noch und auf einmal macht ja. Und ich habe gemerkt, das war nicht standfest. Was bedeutet der Zustand standfest? Das heißt, es ist so sicher und es steht so sicher, dass es nicht umfallen kann. Das ist standfest. Man sagt auch, was ist kräftig? Wenn du eine standfeste Stehlampe hast, dann hat die einen kräftigen, schweren Fuß. Wenn was standfest ist, dann ist es sicher. Ein standfestes Gerüst ist sicher. Was standfest ist, ist stabil, unempfindlich. Auch wenn man mal von der Seite einen Schubs bekommt. Gell? Der Nils war richtig standfest. Wahrscheinlich wäre ich dann noch umgefallen als nächstes, ja? Wenn ich mehr Anlauf geholt habe. Sicher stehend und standhaft. Standfest ist auch eine Leiter, wenn sie unter Belastung noch sicher steht, wenn Querkräfte kommen, dass sie dann noch steht. Und da hinten im Jugendraum ist eine große Bockleiter, die hat einen breiten Fuß, da kannst du nicht mal so machen, weil der breite Fuß ist auch gegen Querkräfte standfest. Keine Sorge, du kannst dich auf die Leiter verlassen, sie ist standfest. Sie steht fest, auch wenn du oben arbeitest. Schon mal eine Leiter gehabt, du hast oben gearbeitet und plötzlich ziemlich unbequem. Wir hatten im Nachbardorf irgendwie bin ich drüber. Soll ich das mal ausmachen? Ist aus. Okay. Der hat auf der Leiter Kirschen gepflückt und plötzlich ging es mit der Leiter abwärts. Und er hat sich an der Leiter festgehalten, aber die war nicht standfest. Und dann beide Arme gebrochen. Ne? Ist noch ziemlich blöd. Besonders auf der Toilette. Eine Leiter, auf die du dich nicht verlassen kannst. Wackelig. Hast du so klapprige Leitern, muss man ausmustern. In der Technik sagt man, das Material ist standfest. Das Eisen, der Stahl ist standfest. Warum? Er hält länger den Belastungen stand. Standhafte Person. Das heißt, trotz widrigen Umständen ist die Person unerschütterlich. Auf diese Person ist Verlass, trotz Schwierigkeiten. Ein standhafter Betriebsrat ist wichtig für uns Beschäftigten. Ein standhafter Chef ist auch wichtig für uns Beschäftigten, dass wenn eine Krise kommt, er nicht gleich sagt, jetzt mal den Laden zu, sondern weitermacht. Der heutige Bibeltext, 1. Korinther 2, Vers 1, beziehungsweise 1b bis 5, ich möchte euch den vorlesen. 1. Korinther 2, Vers 1. Als ich zu euch kam, Geschwister, ja, ich habe den, der unterliegende Gedanke. Als ich zu euch kam, Geschwister, um euch das Geheimnis zu verkünden, das Gott uns enthüllt hat, versuchte ich nicht, euch mit geschliffener Rhetorik und scharfsinnigen Argumenten zu beeindrucken. Nein, ich hatte mir vorgenommen, eure Aufmerksamkeit einzig und allein auf Jesus Christus zu lenken. Auf Jesus Christus, den Gekreuzigten. Außerdem fühlte ich mich schwach. Ich war ängstlich und sehr unsicher, als ich zu euch sprach. Was meine Verkündigung gekennzeichnete, war nicht Überredenskunst und kluge Worte. Es war das machtvolle Wirken von Gottes Geist. Denn euer Glaube sollte nicht auf Menschenweisheit gründen, sondern auf Gottes Kraft. Das ist der Bibelvers für die heutige Predigt. Und ich war erstaunt, was hier steht. Wichtig ist, dass die Aufmerksamkeit einzig und allein auf Jesus Christus gelenkt wird, den Gekreuzigten. Das war krass. Hier der Auftrag von Paulus, der gesagt hat, das Wichtigste war, als ich zu euch gekommen bin, damit ihr standfest im Glauben werdet. Ich habe mal alles Menschliche weggelassen, alles Hochtrabende. Und ich habe euch eure Aufmerksamkeit auf Christus gelenkt, und zwar Christus, den Gekreuzigten. Für eine Standfestigkeit brauchen wir was? Wir haben es gerade gemerkt. Ein fester Untergrund. Wenn du keinen festen Untergrund hast und stellst deine Leiter rein, nützt dir nichts, wenn du eine standfeste Leiter hast. Sondern erst, wenn sie auf dem festen Grund steht, mit allen vier Beinen, weißt du, das ist standfest. Da kannst du auch mal richtig, ja. Also der Alfons duldet keine schwache Leiter, wegen der konnte ich das jetzt probieren, gell. Ich wusste, es ist so. Die Bibel vergleicht an verschiedenen Stellen das Leben vom Christ mit einem Bau vom Gebäude. Ja, ich soll es noch einschalten, gell? Danke. Und wir wollen hier zwei Bibelstellen lesen, Judas 1, Vers 20. Ich lese nach der Neue Genfer Übersetzung. Ihr dagegen, liebe Freunde, sollt euer Leben auf dem Fundament eures heiligen Glaubens aufbauen. Bleibt im Gebet und lasst euch darin vom Heiligen Geist leiten. Und Kolosser 2, Vers 6 und 7. Wie ihr nun Christus Jesus als euren Herrn angenommen habt, so lebt auch mit ihm und seid ihm gehorsam. Senkt eure Wurzeln tief in seinen Boden und schöpft aus ihm. Dann werdet ihr im Glauben wachsen und in der Wahrheit, in der ihr unterwiesen wurdet, standfest werden. Und dann wird euer Leben überfließen von Dankbarkeit für alles, was er getan hat. Die Neue Genfer Übersetzung sagt hier in Vers 7, seid in ihm verwurzelt. Baut euer Leben auf ihm auf, bleibt im Glauben fest. Alle, die schon eine Baustelle hatten, die wissen, hier das Wichtigste vom Gebäude ist ein solides Fundament. In der normalen Reihenfolge, wenn man baut, ist das Wichtigste, wenn man ein dauerhaftes Bauwerk haben will, sein Fundament. Also wer oben anfängt mit dem Dach, der hat was nicht verstanden, gell? Das geht auch gar nicht, das ist Blödsinn. Und hier ermutigt uns auch der Paulus und sagt, hey, bevor wir hochtrabende Menschenweisheit uns Gedanken machen, ist das Wichtigste das Fundament, nämlich, dass die Aufmerksamkeit für unser Leben auf Jesus Christus gelenkt wird, den Gekreuzigten, damit ihr ein stabiles Fundament bekommt. Die Stabilität von einem Fundament bestimmt, wie groß und haltbar das Haus ist, das du drauf bauen kannst. Und es hängt entscheidend von der Beschaffenheit des Baugrunds ab, auf dem gebaut wird. Ein schwaches Fundament, kleines Haus. Ein starkes Fundament, großes Haus. Und wer Pech hat, der kauft ein Baugrundstück. Und wenn sie am Baggern sind, dann merken sie, da unten drunter ist nur Kies und Sand und da rutscht alles weg und da muss man noch tiefer graben, ein stärkeres Fundament, das Haus wird teurer. Derek Prinz hat mal eine Geschichte erzählt aus seinem Leben. Und da schreibt er, in der Stadt Jerusalem wohnte ich einmal in einem Haus, das von einem Assyrer gebaut worden war. Dieser Mann hatte von der Stadtverwaltung eine Lizenz zum Bau eines zweistöckigen Hauses erhalten und irgendwie quietsch ich, gell? Ich predige einfach laut und dann kannst du ein Glas machen. Ne? Dieser Mann hatte von der Stadtverwaltung eine Lizenz zum Bau eines zweistöckigen Hauses erhalten und das Fundament wurde entsprechend errichtet. Um sein Einkommen aus der Vermietung des Gebäudes zu erhöhen, hatte dieser Assyrer jedoch ohne Genehmigung ein drittes Stockwerk gebaut. Das Ergebnis war, dass während wir tatsächlich in dem Haus wohnten, das ganze Gebäude begann sich an einer Ecke abzusenken und es geriet schließlich aus dem Lot. Was war der Grund dafür? Das Fundament war nicht stark genug, um das Haus zu tragen, das dieser Mann darauf zu errichten versuchte. Und leider ist es so, dass es manchen Christen im Leben auch so geht. Mit der Absicht, ein schönes christliches Lebenshaus zu bauen und plötzlich stellt man fest, das Lebenshaus kriegt eine Schieflage. Da geht es in einer Ecke bergab. Und manchmal ist es auch so, dass es dann ganz einstürzt, Trümmer hinterlässt, mit guter Absicht, viele offene Gebete und Enttäuschungen. Und die Bibel sagt, das soll so nicht sein. Das soll so nicht sein. Jetzt wollen wir uns nochmal mit dem Fundament beschäftigen, beziehungsweise wo das Fundament drauf gebaut ist. Die Bibel sagt uns entscheidend, und wie es der Paulus auch sagt dir, ist, dass du dein Lebensfundament, dein Haus auf dem Fels Jesus baust. Fels der Zeiten, sagt man auch. In 1. Korinther 3, Vers 11 heißt, denn niemand kann ein anderes Fundament legen, als das, das schon gelegt ist, Jesus Christus. 1. Petrus 2, Vers 6, in der Schrift heißt es, ich lege einen Stein in Jerusalem, einen auserwählten, kostbaren Eckstein. Und wer an ihn glaubt, wird nicht umkommen. Und die Bibelstelle bezieht sich auf Jesaja 28, Vers 16. Deshalb spricht Gott der Herr, seht her, ich lege einen Stein in Jerusalem. Er ist ein kostbarer Eckstein, der fest verankert ist. Wer glaubt, bleibt bestehen. Also die wahre Grundlage vom christlichen Glaube ist ganz allein Jesus selbst. Er ist der Fels, der durch alle Zeiten die Guten und die Schlechten in unserem Leben, aber auch die Zeitepochen der Weltgeschichte niemals wankt und feststeht. Er ist die Größe, die auch in der Ewigkeit als Fels der Zeiten noch da ist und trägt. Und das ist was unser Leben stabil macht. Dass wir wissen, Jesus ist der Fels der Zeiten. Alles ändert sich. Menschenmeinung, Menschenweisheit, all das ändert sich wie Sand manchmal. Und wenn du dein Leben drauf baust, dann passiert es, wenn du die Treppe hochsteigst, wenn dein Glaubensleben weitergeht und du kommst plötzlich in Schwierigkeiten, dass du merkst, oh, das trägt gar nicht. Und dann die Gefahr ist, dass dein Lebenshaus einstürzt. Jesus ist der Fels der Zeit. Auf ihn wollen wir unser Leben bauen. Psalm 62, Vers 8, und den habe ich für die Predigt vorbereitet und war total glücklich, dass heute Morgen in der Tageslesung für den Sonntag kommt der Psalm 62. Als wir das heute Morgen aufgeschlagen haben am Frühstückstisch, habe ich gedacht, preis dem Herrn. Psalm 62. Und hier lese ich mal den Vers 8. David sagt, meine Rettung und meine Ehre kommt allein von Gott. Er ist meine Zuflucht, ein sicherer Fels, auf dem kein Feind mich erreicht. Das ist ein starker Psalm. Der ganze Psalm geht so. Hier zwischendrin sagt er auch noch Vers 9. Vertraue allezeit auf ihn, mein Volk. Schütt dein Herz vor ihm aus, denn Gott ist unsere Zuflucht. Vers 2. Auf Gott allein vertraue ich fest, denn von ihm kommt meine Rettung. Er allein ist mein Fels und meine Hilfe, meine Burg, in der mir nichts geschehen kann. Zurück zum Hauptvers. Ich mache jetzt den Bogen wieder zu 1. Korinther 2. Paulus bringt es auf den Punkt. Er sagt, euer Glaube muss gegründet sein mit dem Fokus auf Jesus Christus und zwar dem Gekreuzigten. Warum ist das so wichtig? Es ist wichtig, dass ich weiß in meinem Leben, sein Blut ist für mich vergossen, damit ich gerettet werde. Seine Gnade zählt für mich und die bleibt für immer. Seine Vergebung ist da auch heute. Wenn nämlich dein Lebenshaus wankt, weil was passiert in deinem Leben oder du vielleicht einen Fehler machst, dann ist die Frage, weiß ich das noch, dass die Vergebung da ist von Jesus? Kann ich sie noch annehmen? Ja, schau auf Jesus Christus, den Gekreuzigten. Ich bin erlöst, ich bin befreit, ich bin ein Kind Gottes. Und das nicht durch Menschenweisheit, sondern ich habe es erlebt. Und es ist mir offenbart durch das mächtige Wirken vom Heiligen Geist, sagt der Paulus hier. Also das eine ist, auf Jesus zu schauen, unsere Aufmerksamkeit auf Jesus zu richten. Und das andere ist dann, durch das mächtige Wirken vom Heiligen Geist, dass das in meinem Leben was macht. Und das ist wichtig. Ansonsten kannst du nur sagen, also, boah, ich habe jetzt gerade ein Problem und ich weiß, der Pastor, der weiß, Jesus hat es drauf. Dann sagt dein Problem, Pech für dich, du bist halt nicht der Pastor, gell? Nein, die Bibel sagt hier, ich weiß, dass Jesus mein Fels ist. Ich weiß, dass er mein Erlöser ist. Das heißt, wir müssen den Fokus wieder ganz neu auf Jesus richten und nicht auf Menschenweisheit. Standfest durch Jesus heißt, ich stehe fest, verankert auf dem Fels der Zeiten, das ist Jesus. Und mein Lebenshaus, mein geistliches Haus, meine innere Einstellung, meine Haltungen, meine Gefühle stelle ich auf den Fels Jesus. Meine Familie baue ich auf den Fels Jesus. Mein Arbeitsalltag baue ich auf den Fels Jesus. Und hier in Matthäus 16, Vers 16 und 17 ist es interessant, was Jesus hier seine Jünger sagt. Er sagt zum Petrus und zu seinen Jüngern, was denken die Leute über mich? Und dann sagen die Jünger, ja, die eine sagen, du bist Elia, die andere sagen, du bist der, die andere sagen, du bist der. Und dann sagt Jesus, und ihr, fragte er, nämlich Jesus, für wen haltet ihr mich? Also entscheidend ist, wer ist Jesus für dich? Ist nicht so wichtig, für wen die Leute ihn halten und wer Jesus für den anderen ist. Und die Frage ist, wer ist Jesus für dich? Für wen haltet ihr mich? Simon Petrus antwortete, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Darauf sagte Jesus zu ihm, glücklich bist du zu preisen, Simon, Sohn des Jona. Denn nicht menschliche Klugheit hat dir das offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und das ist genau das Erlebnis oder das, was Jesus für uns sein muss. Was der Paulus in Korinther hier sagt, er sagt, die Aufmerksamkeit auf Jesus zu richten, hinzuschauen. Und dann ist die Frage, was passiert dann in deinem Leben? Wer ist Jesus für dich? Und der Paulus sagt hier, ich habe es euch gepredigt und was dann passiert ist, ich habe euch nicht überredet. Ich habe auch nicht meine schlauste Worte ausgepackt. Sondern was passiert ist die mächtige Kraft vom Heiligen Geist hat an euch gewirkt, dass das Wirklichkeit geworden ist. Dass Jesus für dich der Fels im Leben geworden ist. Dass er der Messias, der Retter, der Erlöser ist, und zwar der Gekreuzigte. Und es ist wichtig, dass wir auf dem Fels verankert sind. Ich sage dir, es nützt dir nichts, wenn du religiös bist und weißt, wer Jesus ist, er aber nicht dein Fels ist. Dann kommt es nämlich in Frage, wenn der Sturm kommt, dann fragt dich der Sturm zuerst, wer bist denn du? Dann sage ich, ich bin der Stefan. Ja, und auf was stehst du? Ja, ich habe mal gehört, Jesus, der ist der Fels. Nein, die Frage ist nicht, ob ich es gehört habe, sondern ist er mein Fels? Stehe ich drauf? Und wie geht es jetzt? Wie kann ich fest verankert im Fels der Zeit sein? Wir haben dieses Jahr eine Flutkatastrophe in Deutschland gehabt, die unglaubliche Wassermasse und Sturzflute ganze Ortschaften weggerissen hat, zerstört hat, unterspült, weggespült. Plötzlich war der Untergrund nicht mehr da. Und wenn du Berichte hörst und siehst, wir gucken ja auch immer mal wieder so einen Bericht an, wie es den Menschen geht, plötzlich ist alles weg. Da stehst du vor einem riesen Loch und sagst, da war mein Haus. Einfach fort. Alles, was aufgebaut ist. Und die Bibel vergleicht dieses Beispiel von der Flut, sagt Jesus hier selber in Matthäus 7, Vers 24, wer auf mich hört und danach handelt, ist klug und handelt wie ein Mann, der ein Haus auf massiven Fels baut. Auch wenn der Regen in Sturzbächen vom Himmel rauscht, das Wasser über die Ufer tritt und die Stürme an diesem Haus rütteln, wird es nicht einstürzen, weil es auf Fels gebaut ist. Vers 26, doch wer auf mich hört und nicht danach handelt, ist ein Dummkopf. Er ist wie ein Mann, der sein Haus auf Sand baut. Wenn der Regen und das Hochwasser kommen und die Stürme an diesem Haus rütteln, wird es mit Getöse einstürzen. Menschenmeinung, religiöse Vorstellungen, Gedanke über wer Jesus ist. Ich sage jetzt mal, mich erschüttert es auch jetzt in unserer Krisezeit von Corona, wie viele Christen geschockt und durchgerüttelt sind und sage, auf was soll ich mich denn verlassen? Du kannst dich nur auf Jesus verlassen. Schau auf Jesus. Gründ dich auf ihn. Und die Bibel sagt hier, es ist ganz einfach. Mit diesem Vergleich sagt Jesus für unser Leben, dein Lebenshaus auf Fels bauen. Also wenn du standfest sein willst im Leben, wenn es standfest sein soll, liegt es an der Art und Weise, wie du baust, sagt hier Jesus. Jesus sagt, jeder baut sein Häusle, sein Lebenshäusle und seine Lebensvorstellungen und seine Familie und seinen Plan, sein Leben. Jeder baut sein Leben. Und hier geht es ja auch um geistliches Leben. Und mit diesem Vergleich sagt Jesus, sicher ist auch, irgendwann im Leben kommen Lebensstürme. Und die sind wie Flute, die extrem an deinem Lebenshaus rüttle und spüle werde. Und die Frage ist, was bleibt dann übrig? Ist dein Haus standfest? Ist dein Leben standfest? Was passiert, wenn sowas passiert, dass dein Haus wegschwimmt? Also hier jetzt reell. Und Jesus hat hier das Beispiel vor 2000 Jahren gebracht, an einer Stelle, wo man gesagt hat, ja gut, aber Haus wegspüle, das gibt es ja bei uns nicht. Denn es sind ganze Dörfer weg. Und wir sind völlig geschockt in Deutschland. Ja, das ist nicht da, wo man es immer gucke, wo der Monsun ist und so, das ist hier. Jesus sagt, wenn du auf Sand gebaut hast, das ist, wenn du dich auf hochtrabende Menschenweisheit verlässt. Eigene religiöse Anstrengung, Diskussion und Philosophie über Jesus und sein Wort. Fromm rede, Jesus höre, aber nicht tun. Jesus sagt hier, wer auf mich hört und es tut, der ist einer, der sein Haus auf den Fels baut. Das bedeutet, wie Paulus es sagt, zuerst mal die Aufmerksamkeit auf Jesus zu richten. Und ich sagte, bei dem Geschrei der Zeit und auch der Christen ist es manchmal schwer, seine Aufmerksamkeit auf Jesus zu richten. Impfe ja, Impfe nein, dies und jenes, Gesundheit hinten vorne, Maske ja, Maske nein. Weiß was ich alles? Wo geht das Finanzsystem hin? Was passiert mit China, mit großen Immobilienfritze? Was passiert dort? Was ist mit den Zinsen? Was ist mit meiner Schulden? Das ganze Geschrei, das wir haben in der Zeit, was uns unsicher machen will. Hier sagt Paulus, hey, das Einzige, was ich gemacht habe, ist alles beiseite gelegt und gesagt, richte deine Aufmerksamkeit auf Jesus. Und das sagt hier Jesus auch. Hör mal zu und hör nicht nur zu, was ich sage, sondern tu, was ich sage. Glaub auf und vertraue auf die Kraft Gottes und sein mächtiges Wirken, dass es geht. Wir brauchen Gottes Kraft und Wirken, dass wir es tun können. Glaubst du es? Ich brauche es. Ich lese in der Bibel und Jesus sagt, hey, lieb deine Feinde. Und mein Innerstes sagt, hey, das ist so ein Sack. Der hat mir so geschadet, den muss man eigentlich die polieren. Jesus sagt, lieb deine Feinde. Manche, ich kann es von links sagen, hallo, schön, dass du da bist, hier hast du einen Kaffee, einen Kuchen, Schwarzwälder Torte, ich liebe dich. Da brauche ich die Kraft Gottes. Sein mächtiges Wirken. Jakobus sagt in Jakobus 1, Vers 22, hey, Achtung, nicht Hörer, sondern Täter des Wortes sein. Das ist das gleiche Thema. Beispiel, machen wir es praktisch. Gestern Samstag, 16.10. In der Tageslesung war Lukas 12, Vers 22 bis 34. Und wahrscheinlich haben Sie einige von euch gelesen. Jesus lehrt hier über Sorge und Besitz. Weißt du noch? Also, gestern in der Tageslesung. Sorgen bringen was? Kummer. Und Kummer macht bekanntlich standfest. Nee. Jesus lehrt hier über Sorgen in Lukas 12. Und er sagt hier ganz einfache Sachen. Er sagt hier, hey, mach dir keine Sorgen über das, was du essen und trinken sollst morgen. Sagst du, Jesus, unser Supermarkt ist immer voll, wir sind in Deutschland. Ja, genau deswegen sagt Jesus das. Er sagt, im Prinzip hat er gestern in der Tageslesung, hat Jesus zu mir gesprochen, hat gesagt, Stefan, hast du es drauf, in den kleinen täglichen Dingen dir keine Sorgen zu machen? Ja oder nein? Ja, Jesus, so genau wollte ich es eigentlich nicht wissen. Ja. Hast du es drauf, mir zu vertrauen, dass ich dich morgen versorge, auch wenn jetzt der ein oder andere vielleicht durch Corona einen Job verloren hat? Wenn du nicht weißt, wie es weitergeht, hast du es drauf, zu sagen, Jesus sagt dir, mach dir keine Sorgen, was du morgen anziehen sollst. Mach mal deinen Kleiderschrank auf, sagst, Jesus, da ist doch voll. Wieso kommst du mit so einem einfachen Beispiel? Ganz einfach. Jesus sagt in seinem Wort, wenn du mein Wort hörst und tust, baust du auf Felsen, auf mich. Das heißt, wenn ich jetzt lerne zu sagen, Jesus, ich mache mir keine Sorgen um das kleine Ding, das sich jetzt in meinem Leben gerade bewegt und wo sich alles drum dreht. Ich gebe das an dich ab, ich fokussiere dich, ich schaue auf dich und sage, was willst du, dass ich jetzt tun soll in meinem Leben? Und das sagt Jesus, das ist ganz einfach. Leg deine Sorgen bei mir ab. Das ist manchmal gar nicht so einfach. Und sorg dafür, dass andere geholfen wird. Denkst du, Moment mal, ich brauche doch die Hilfe. Nee, Jesus sagt, indem du mir vertraust, dass ich dich versorge, dass ich mich um deine Probleme kümmere, das zeigst du darin, indem du dich um die Probleme von jemand anders kümmerst. Und dann denkst du, okay, Jesus, ich will das tun, ich brauche aber deine Kraft dazu. Und Jesus sagt hier in den Versen, wenn du das weiterliest, es reicht nicht, sich Sorgen zu machen. Und selbst wenn die kleinen Sachen wir nicht in der Hand haben, wie viel mehr bringt es dann, Sorgen zu machen um die großen Sachen, um die wirklich wichtigen Sachen? Jesus sagt, wir können keine Sekunde unser Leben verlängern durch Sorgen, sondern nur im Vertrauen auf Gott. Und er sagt hier, bringt die Vögel als Beispiel. Das ist ja schon, also ist schon hart, wenn du verglichen wirst mit den Vögeln. Und Jesus sagt hier in der Andacht von gestern, sagt er, lieber Stefan, guck mal, die Raben und die Vögel, haben die ein Haus, haben die einen Keller, haben die eine Scheune, haben die ein Sparkonto, haben die eine Lebensversicherung? Nein, du bist mir mehr wert als die. Ich versorge dich doch. Mach dir keine Sorgen, vertraue auf mich. Das ermutigt mich, zu sagen, ja, Jesus, ich will nicht nur dein Wort hören, ich will nicht nur auf dich hören, sondern ich will heute diesen kleinen Schritt machen, meine Sorgen dir zu geben. Und weißt du, was passiert? Du baust heute einen Stein auf dem Fundament Jesus deines Lebens, das stabil ist. Und wenn dann die großen Sorgen kommen, die wirklich großen, dein Haus wegschwimmt, dann weißt du, Gott versorgt mich. Nützt dir das was, dass du sagst, okay, der Pfarrer weiß, der Tommy weiß, dass Gott das drauf hat? Nee, das Wichtige ist, dass das in deinem Leben verankert ist. Dass du sagst, ich habe damals und ich habe in meinem Leben gelernt, die kleinen Sorgen Gott zu geben. Ich habe erlebt, wie er mich versorgt. Ich habe erlebt, wie er sich um mich kümmert. Jetzt kann er es auch bei diesem riesigen, riesigen Problem. Das ist das, was Jesus hier meint. Jesus sagt, bau auf das Fundament mich, indem du mein Wort hörst und tust. Im gleichen Zusammenhang sagt er, hey, wo dein Schatz ist, ist dein Herz. Wo investierst du deine Kohle, deine Kraft, deine Zeit? Dort ist dein Herz. Investier es in mich, in mein Reich. Zweites Beispiel, Also hier nur ein ganz praktisches Beispiel aus dem Leben. Freitag, also einen Tag davor, war auch eine Bibellese, Lukas 12, Vers 31 bis 21. Und da sagt Jesus, hey, Vorsicht vor der Habgier. Beispiel reicher Kornbauer. Kennt ihr wahrscheinlich. Da sagt der reiche Kornbauer, boah, meine Ernte ist so riesig, hey, wuh. Ich baue mir eine riesen Scheune, da packe ich alles rein, dann habe ich Ruhe und dann feiere ich wie Gott in Frankreich mein Leben. Und Gott sagt, hey, du bist dumm, weil heute Nacht wird dein Leben zu Ende sein. Das heißt, die Bibel sagt hier, was machst du mit dem, was Gott dir gegeben hat? Packst du es in eine Scheune und machst dir ein schönes Leben? Oder teilst du es? Im gleichen Zeit kam jetzt der Welthungerbericht. 800 Millionen haben Hunger. Und ich habe das Gleichnis gelesen und ich sage mir, hey, Moment mal, damals war es gleich, der Kornbauer packt alles in eine Scheune für sich selber. Und die Menschen in Hunger. Ja, ich muss tauschen auf ein anderes Mikrofon. Jetzt bin ich wieder da. Gut. Ja, kam der Welthungerbericht. 800 Millionen hungern. Durch Corona, durch Kriege, durch das, was die Menschen auch so fabrizieren und auch Klimawandel und so. Keine Ernte, kein Regen. Und ich fand es so grotesk, diese Andacht und das, was auf der Welt passiert. Jesus erzählt die Geschichte vor 2000 Jahren. Und er fragt uns heute, hey, was machst du mit dem, was ich dir gegeben habe? Hören und tun. Also Achtung vor Geiz war die Andacht und dann der Welthungerbericht. Ja, das macht was mit dir. Wenn es nichts mit dir macht, dann ist es traurig. Dass wir uns verantwortlich sehen, dass wir sagen, Jesus, ich baue auf dein Wort, ich vertraue dir, dass du mich versorgst und von dem viele, was du mir gegeben hast, helfe ich in der Welt, Not zu lindern und bin nicht habgierig, sondern bin großzügig, bin barmherzig. Denk an Matthäus 6, Vers 9. Das Vaterunser, das beten wir immer so schön, gell? Spätestens bei einer Beerdigung. Und hier heißt, Vaterunser, vergib uns, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Vergeben wir heute unserem Schuldiger. Das heißt, ich baue einen Stein auf das Lebensfundament, auf Jesus. Heute vergebe kleine Dinge. Heute vergebe. Und zwar 3G vergebe, kann man sich gut merken, ne? 3G. Nämlich gerne, gleich und ganz. Ist mir eingefallen. Ich dachte, es kann doch nicht sein, dass mir mit 3G die Pandemie im Kopf bleibt. Das ist doch total blöd. Ja? Ich will vergeben, gerne, gleich und ich will ganz vergeben. Und wenn du es heute übst, in diesem 3G zu leben von Jesus, gerne, gleich und ganz, dann wirst du sehen, wenn dir jemand was antut, was wirklich unverzeihlich ist, was dein Leben schädigt, was wirklich, wirklich, wirklich heftig ist, dann kannst du auch vergeben. Wenn wir es heute nicht schaffen mit den kleinen Dingen, wenn der Sturm kommt, dann wird es der Sand unser Fundament wegspülen. Wenn wir es tun, hören und tun, was Jesus sagt, dann bauen wir unser Fundament auf Fels. Und wenn dann die großen Herausforderungen kommen im Leben, bleibt unser Haus stehen. Bleibt unser Haus stehen. Am Donnerstag war die Andacht auch Lukas 12, Vers 1 bis 12 nämlich. Und dort ging es darum, Achtung vor Heuchelei. Puh, schon ertappt, auch schon mal geheuchelt. Sagt, ja, Jesus ist gut und innen drin. Vorher hat man gejammert und gesagt, Gott hätte mich vergessen. Ja? Also, praktisch sagt Jesus, hey, wenn du an dem Tag auf mich schaust, was ich dir sage, die Gleichnisse, wenn du die Bibel liest, wenn du dich fokussierst, deine Aufmerksamkeit auf mich richtest, was ich sage, und es dann tust, baust du dein Lebenshaus auf Fels. Dann bist du standfest. Und es ist schon die Frage, wie viel Aufmerksamkeit schenke ich den Worten von Jesus jeden Tag? Im Prozent zu dem, was man alles lese in den Medien und in den schlauen Kanälen und bei den Christen und so weiter. Standfest durch Jesus. Als erstes sagt die Bibel hier, indem ich auf sein Wort höre. Nämlich mal den Kopfhörer drauf mache und sage, Jesus, Noise Cancelling. Das ganze Geschrei meines Lebens und der Welt, das bleibt mal draußen. Und jetzt höre ich mal wieder auf das, was du sagst in deinem Wort, was du mir sagst. Ich fokussiere, ich nehme die Aufmerksamkeit und lenke sie bewusst auf Jesus, den Gekreuzigten, und auf sein mächtiges Wirken. Und dann erwarte ich, Jesus, dass du zu mir sprichst und dass dein Geist das Werk, das mächtige Werk in meinem Leben tut, nämlich, dass ich es tun kann, dass ich erkenne, was ich tun kann, dass ich es tue und dass ich immer mehr auf dich gegründet wird. Und wenn dann die Flut kommt, die Bibel sagt an einer Stelle, der böse Tag, bleibt mein Lebenshaus fest. Stand fest durch Jesus, weil wir durch das Tun von seinem Wort gegründet sind, verfestigt sind, fest geworden sind, standfest sind. Das heißt, wir verzagen und verzweifeln nicht, sondern wir glauben und vertrauen, dass Gott uns rettet. Und ihr wisst es ja, wir durften unseren Papa begleiten auf der letzten Wegstrecke. Und da wird dir bewusst, was bleibt zum Schluss? Was bleibt zum Schluss? Die Bücherei, alles Wissen der Menschen, der Christen, die ganze fromme Idee, da bleibt nichts. Ganz zum Schluss bleibt nur das Fundament, das du hast. Und da ist die Frage, ist Jesus mein Fundament? Und du merkst, ganz zum Schluss, in der letzten Prüfung, sage ich jetzt mal, wenn du die letzte Wegstrecke gehst, vielleicht sind Menschen mit dir unterwegs und trotzdem musst du den Weg alleine gehen. Und spätestens da zeigt sich, ist Jesus mein Fundament? Der Fels der Zeiten. Trägt er mich auch über das Leben hinaus? Habe ich die Kraft oder die Standfestigkeit, wenn der Sturm kommt und sagt, hey, und jetzt bist du errettet? Habe ich die Standfestigkeit, die Gewissheit von tief unten raus? Ich sage, ja, Jesus ist mein Erlöser. Seine Gnade reicht für mich. Ich bin erlöst. Seine Gnade reicht. Mein Leben ist gereinigt durch ihn. Und das ist dann die Standfestigkeit, die wir brauchen. Jesaja 28, Vers 16 sagt zu diesem Thema, wer glaubt, flieht nicht. Das heißt, standfest zu sein. In den Schwierigkeiten, im Leben. Und das bekommen wir durch Jesus. Und ich mache uns Mut. Lest mal wieder ganz bewusst, was Jesus sagt in der Evangelie zu den Menschen. Lest mal die Bergpredigt. Lest die ganzen Gleichnisse, die Jesus sagt. Lest die Aufforderungen und mach sie in solche kleine Häpple, dass du sie gleich tun kannst. Lest nicht alles aufs Mal, sondern heute eine Aktion und dann tun. Morgen eine Aktion und dann tun. Ich nehme es mir auch wieder ganz neu vor. Ich habe gesagt, Jesus, danke, dass ich das Predigtthema habe. Ich will ganz neu auf dich fokussieren. Ich will ganz neu hinhören, was du sagst. Und dann sage, Herr, gib mir die Kraft, so zu leben und das in meinem Leben umzusetzen. Wir wollen beten und wir stehen dazu auf. Jesus, mir danke dir, dass du der Fels der Zeit bist. Dass du nie wankst über die Jahrtausende, über die Gesellschaftsformen, über die religiöse Formen, über die ganze Wechsel der politischen Dinge, über Terror und Gefahr, Herr, über die Umweltkatastrophen und alles, was auf dieser Welt so mit der Menschheit los ist, über die Verzweiflung, aber auch über die Zeitepoche. Du bist der Fels der Zeiten. Du bist konstant, auf dich ist Verlass. Dein Werk, das du geschaffen hast am Kreuz von Golgatha, es zählt für alle Zeit. Es zählt für Zeit und Ewigkeit. Deine Kraft ist hier, um zu erlösen, zu retten und zu befreien. Dein Blut ist geflossen, damit wir gereinigt sind und dass wir ewiges Leben haben können. Herr, und das macht uns froh. Wir möchten uns ganz neu ausrichten auf das, was du sagst. Ganz neu tun, was du sagst. Herr, wir möchten nicht nur Hörer deines Wortes sein, sondern unsere Aufmerksamkeit darauf richten und zu sagen, Herr, gib uns die Kraft deines Geistes. Wirk du mächtig, dass wir das tun können in unserem Leben. Heute, morgen, übermorgen. Und du versprichst uns, dass unser Lebenshaus gegründet ist auf dir. Und wenn der Sturm kommt, wenn Flute kommen, Sturzflute, alles wegreißen, bist du der Fels, der bleibt. Du bist der bleibt, Jesus. Wir vertrauen auf dich. Wir hoffen auf dich. Wir glauben dir. Du bist unsere Rettung. Du bist unsere Hilfe, Herr. Und wir möchten das ganz neu in Fokus nehmen und uns auch ja, wirklich bewusst dir zuwenden. Du bist unser Retter. Du bist unser Heiland. Und wir danken dir dafür, dass wir das heute Morgen wirklich so ganz bewusst feiern dürfen und dich anzubeten. Herr, und ich segne jeden, der in einer verzweifelten Lage ist. Herr, du bist der Erlöser. Herr, und wir haben gehört in deinem Wort, wie es Paulus sagt, wir richten uns aus auf dich und du wirkst mächtig durch deinen Geist. Du tust Wunder, du gibst Kraft, du ermutigst, du rettest, du befreist, du heilst. Herr, und dafür danke mit dir, dass wir das erleben dürfen. Wir möchten es erleben, du in unserer Mitte, in unserem Leben. Und wir danken dir dafür. Amen.